Michael Schwarz hat es schon gesagt, wir starten mit einer neuen Gottesdienstserie. Faszination Jesus. Jahrtausende kommen und gehen, doch nichts hat sich daran geändert. Schon immer und bis heute hat die Person Jesus Christus Menschen fasziniert. In allen Erdteilen kennt man ihn. Bis heute werden Menschen von seiner Botschaft, seinen Worten, seinem Leben angesprochen. Über 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt nennen sich Christen. Viele von ihnen sind sogar bereit, ihr Leben für ihren Glauben aufs Spiel zu setzen. Kein Mensch hat die Weltgeschichte so geprägt wie er. Jesus hat nicht nur für eine neue Zeitrechnung gesorgt. Ethik und Werte wurden durch ihn geprägt. Politische Grundsätze von ihm beeinflusst, die abendländische Kultur maßgeblich gestaltet. Sichtbar wird das zum Beispiel in der Kunst. Die Gemälde, Lieder, Gedichte und Bücher sind nicht zu zählen, die Jesus oder einen Aspekt seines Lebens und seiner Wirkungsgeschichte zum Thema haben. Auch die große abendländische Musik von Bach über Mozart, von Händel über Haydn bis Brahms und viele andere wäre nicht denkbar gewesen ohne die Inspiration, die von diesem Mann aus Nazareth ausgeht. Mitgefühl und Barmherzigkeit haben erst dazu beigetragen, dass so etwas wie Hilfsorganisationen entstanden sind. Der Hauptgrund, dass so viele Römer zum Glauben kamen und der christliche Glaube später Staatsreligion wurde, war, dass die Menschen damals die Früchte des Glaubens gesehen haben. Christen, die sich um die Alten gekümmert haben, die ausgesetzte Kinder aufgenommen haben und nicht abgetrieben haben, die Hungernden zu essen gegeben haben. Dass Jesus Christus eine historische Person war, also wirklich gelebt hat, das ist heute bei Wissenschaftlern keine Diskussion mehr. Für manche war er ein großartiger Politiker. Napoleon schreibt, ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent mir unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Für andere war er ein großer Redner. Der Agnostiker Charles Templeton denkt, er war der großartigste Mensch, der je gelebt hat. Er war ein moralisches Genie. Sein ethisches Gespür war einmalig. Er war der weiseste Mensch, dem ich in meinem Leben und in allem, was ich je gelesen habe, jemals begegnet bin. Wieder andere sehen in ihm ein Vorbild für Menschlichkeit. Mahatma Gandhi sagte über ihn, ich kenne niemanden, der mehr für die Menschheit getan hat als Jesus. Für Muslime ist Jesus Christus der zweitgrößte Prophet. Und wir werden dieser Faszination, die diese Person Jesus ausmacht, in unserer Gottesdienstserie mehr entdecken. Doch es gibt noch eine andere Seite, nämlich die, dass sich Menschen an Jesus stoßen. Das heißt schon im 1. Petrusbrief, ein Zitat aus verschiedenen Stellen im Alten Testament, der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, der ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Also da gibt es auf der einen Seite Menschen, für die ist Jesus elementar wichtig, ein Eckstein. Das ist ein Stein im Gebäude, wenn ein neues Gebäude gebaut wurde damals, an dem das ganze Gebäude ausgerichtet wurde und der dieses Gebäude mitgetragen hat. Aber es gibt auch andere, für die ist er ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und genau das passiert. Und das erleben wir über die Jahrtausende und auch heute. Dass Jesus Menschen spaltet. Und ich habe im Wesentlichen 2 Punkte festgemacht und wir werden uns anschauen, warum das so ist. Warum Jesus nicht nur fasziniert. Und heute Morgen gibt es so ein bisschen Schwarzbrot als Einstieg in diese Serie. Ich habe meinen ersten Punkt mal genannt, Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus war wahrer Mensch. Wir sehen das schon an seiner Geburt. Er wurde in eine bestimmte Zeit an einen bestimmten Ort als Baby geboren. Er war nicht einfach da. Er hatte einen Stammbaum. Und der bestand auch nicht nur aus den edelsten Personen. Da war eine Hure dabei, ein Ehebrecher. Also Jesus hatte durchaus eine kaputte Familientradition. Jesus lernte. Das heißt, er nahm an Weisheit zu. Er sprach die Sprache seiner damaligen Zeit, Aramäisch, eine Umgangsform des Hebräischen. Er erlernte einen Beruf. Und von all dem, was Jesus da als Zimmermann gemacht hat, ist heute nichts mehr da. Nichts. Jesus hatte menschliche Eigenschaften und Gefühle. Er kannte Hunger und Durst, Müdigkeit, Freude, Trauer, Versuchbarkeit. Er begegnete anderen als Mitmensch. Er diente ihnen. Er litt. Er kannte Schmerzen. Bei seinem Tod floss echtes Blut. Die Bibel beschreibt Jesus eindeutig als normalen Menschen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das überhaupt so wichtig? Es gab Menschen, besonders in den ersten Jahrhunderten nach Christus, die sagten, Jesus wäre nur Gott gewesen. Da gab es ein großes Konzil, das Konzil von Chalcedon 451 nach Christus. Bei dem kamen die Theologen der damaligen Zeit alle zusammen und formulierten am Ende, ein und derselbe ist Christus, der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen, nämlich wahrer Gott und wahrer Mensch, unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird. Kurz, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Warum ist das wichtig, dass Jesus Mensch war? In Hebräer 4, die Verse 15 und 16 lesen wir, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wenn Jesus nur Gott gewesen wäre, dann hätten wir immer sagen können, na, wenn du wüsstest, du kannst das doch überhaupt nicht nachempfinden, wie es mir geht, was ich gerade durchmache. Du hast ja immer einen Ausweg gehabt. Aber gerade weil Jesus Mensch war, weiß er, was es heißt, als Kind erzogen zu werden. Er weiß, was es bedeutet, Teenie zu sein und mit seinen Eltern zu leben und ihnen gehorsam zu sein. Und auch Gott gehorsam zu sein. Es heißt, dass er das in all dem lernte. Er weiß, was es heißt, in die Schule zu gehen und zu lernen. Er weiß, was es heißt, Eltern zu sein, auch wenn er selber keine Kinder hatte. Aber ganz viele Kinder sind immer wieder zu ihm gekommen. Er weiß, was es heißt, Single zu sein. Er weiß, was es heißt, kein Zuhause zu haben und auf der Flucht zu sein. Hunger und Durst zu haben, Versuchungen ausgesetzt zu sein, hart zu arbeiten und keine Arbeit zu haben, Freunde zu haben und von Freunden im Stich gelassen und verraten zu werden, nah an Gott zu sein und von Gott verlassen zu sein, zu feiern und zu trauern, Außenseiter zu sein und verlacht zu werden. Er weiß, was es heißt, zu leiden, Schmerzen zu haben und zu sterben. Und er weiß, was die Situation für dich bedeutet, in der du gerade steckst. Das, was du heute Morgen mit in diesen Gottesdienst gebracht hast. Er kennt deine Gefühle, die du gerade durchlebst, weil er sie selber durchlebt hat. Und es ist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Und du kannst wissen, wenn du zu ihm kommst, er versteht dich. Er versteht dich. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum es wichtig ist, dass Jesus wahrer Mensch war. In Galater 4, die Verse 4 bis 5 heißt es, als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Nur als Mensch konnte Jesus unter das Gesetz geboren werden. Damit ist der Bund gemeint, den Gott mit dem Volk Israel am Sinai geschlossen hat. Und Jesus sagt, dass er gekommen ist, um dieses Gesetz zu erfüllen. Und das tat er, indem er als Mensch Gott gegenüber vollkommen gehorsam war. Dieses Gesetz fordert aber auch den Tod aller, die sich nicht daran halten, als Preis für die Schuld. Und Jesus stirbt als perfekter Mensch stellvertretend für uns, um uns von den Forderungen des Gesetzes zu befreien. Das konnte er nur als Mensch tun. Und gleichzeitig besiegelt er, wie das damals so im Orient üblich war, mit Blut, nämlich mit seinem eigenen Blut, einen neuen Bund, den Gott mit uns schließt. Und genau das werden wir nachher im Abendmahl auch feiern. Nämlich, dass jeder, der das annimmt, dass Jesus für ihn gestorben ist und anfängt, in einer Beziehung mit Jesus zu leben, denn das ist der Sinn dieses neuen Bundes, dass jeder, der das tut, ein Kind Gottes heißt und auf ewig gerettet ist. Wir sehen also, das hat enorme Bedeutung, dass Jesus wahrer Mensch war. Für viele von uns ist das heute weniger umstritten. Für uns ist eher die andere Seite schwierig. Jesus, wahrer Gott. Auf der Al-Aqsa-Moschee, also dem Felsendom auf dem Tempelberg, da steht das Bekenntnis der Sure 112. Es gibt keinen Gott außer Allah. Er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm gleich. Das ist das zentrale Bekenntnis des Islam, dass Gott eben keinen Sohn hat. Wir Christen glauben natürlich nicht, dass Jesus der Sohn von Gott ist, so wie Ben mein Sohn ist. Aber der Islam ist da sehr entschieden darin, dass Jesus eben nur ein Prophet ist. Und genau daran scheiden sich die Geister. Bei allen Versuchen, die es heute immer wieder gibt, eine große Weltreligion zu schaffen, denn da wird gesagt, in Wahrheit beten wir alle den gleichen einen Gott an, da ist Jesus der Dorn im Auge. Und das ist zum Beispiel auch der feine Unterschied bei den Zeugen Jehovas, die sagen, dass Jesus zwar im Himmel war und auch den Weg zu Gott freigemacht hat, aber nicht als Gott, sondern als Erzengel Michael. Im Film Da Vinci Code von Dan Brown ist eine der zentralen Aussagen, dass die Kirche dazu erfunden hat im Laufe der Zeit, dass Jesus Gott ist. Denn wenn Jesus wirklich Gott ist, dann ist er eben nicht nur ein großer Politiker, dann ist er eben nicht nur ein großartiger Redner, ein Vorbild für Menschlichkeit, sondern dann hat das, was er gesagt hat, ja noch eine ganz andere Bedeutung für mich. Und das geht nun wirklich zu weit. Wahrer Mensch, okay, aber wahrer Gott, nein. Und überhaupt, das hat Jesus doch gar nicht so in Anspruch genommen, oder? Wir wollen uns zuerst mal das Leben von Jesus anschauen. Und da greife ich nur ein Kapitel raus. Das könnt ihr dann zu Hause gerne einfach mal nachlesen, Matthäus 8. Das geht los damit, dass Jesus einen Aussätzigen heilt. Dann heilt er einen Gelähmten. Schließlich die Schwiegermutter von Petrus. Dann fahren sie auf die andere Seite des Sees und zwischendurch stillt Jesus noch einen Sturm. Und jetzt kommt es zu guter Letzt zum großen Showdown, könnte man sagen. Da sind zwei Besessene. Aus der Parallelstelle in Markus und Lukas wird deutlich, dass der eine von ihnen von ganz vielen Dämonen besessen ist. Sie nennen sich Legion. Eine Legion war damals bei den römischen Soldaten so 3.000 bis 6.000 Soldaten. Jetzt ist die Frage, was wird Jesus tun? Wird er lange beten und kämpfen? Wird er ein ganzes Team an Betern mit dabei nehmen? Nein, die Dämonen in diesem Besessenen, die sehen, dass Jesus kommt und haben Angst und sagen, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Und Jesus sagt, jo, fahrt aus. Und das war's. Also in diesem Kapitel wird deutlich, Jesus hat Vollmacht über Dämonen. Er tut Wunder. Er heilt Menschen. Später weckt er Tote auf und sagt, wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Und umgekehrt, als Herodes ihn einmal töten will, da sagt Jesus einfach, also ich sterbe dann, wenn ich will. Nicht, wenn du das sagst. Und schließlich gibt es noch eine Begebenheit mit den vier Freunden, die einen Gelähmten durchs Dach lassen. Und das Erste, das Jesus dann sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ja ungeheuerlich, sowas kann doch nur Gott sagen. Und genau das denken die Pharisäer auch, die da rumstehen. Und dann sagt Jesus, was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder, na dann steh halt auf und nimm deine Matte und geh. Und dann sagt er dem Gelähmten, na dann steh halt auf, nimm deine Matte und geh. Und er steht auf und nimmt seine Matte und geht. Jetzt, was sagen andere Menschen über Jesus? Da ist zum einen Thomas der Zweifler. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Und Johannes, er schreibt in seinem Evangelium, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Titus schreibt, Titus 2, Vers 13, denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Und schließlich Paulus, der viele Briefe geschrieben hat, zum Beispiel in Philipper 2 den bekannten Christushymnus und schreibt, dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, okay, in manchen Fällen bin ich auch der Herr Latussek. Aber das ist hier nicht gemeint. Denn wörtlich steht hier eigentlich im Griechischen Kyrios, also König. Gott hat sich seinem Volk damals als Jahwe vorgestellt, der Ich Bin. Allein diesen Namen auszusprechen, war den Juden schon zu heilig. Und deswegen haben sie an all diesen Stellen, wo eigentlich Jahwe stand, dann das Wort Adonai eingesetzt, weil sie wollten den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und zu der Zeit, als Jesus lebte, da haben viele Juden dieses Alte Testament schon im Griechischen gelesen. 250 Jahre vor Jesus gab es die erste griechische Übersetzung, die Septuaginta, und überall, wo in der hebräischen Fassung Adonai stand, da wurde jetzt im Griechischen das Wort Kyrios verwendet. Und so schreibt Paulus Kyrios und meint damit Jahwe selber. Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus Gott ist. Aber war das auch der Anspruch Jesu selber? Viele sagen, das wird nicht so deutlich. Und ich denke, das liegt daran, dass Jesus einfach sehr demütig war und seine Autorität nicht darauf baute, das immer wieder betonen zu müssen. Aber an zentralen Stellen wird es doch deutlich. Bei so Sätzen wie, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Oder als Jesus vor dem Hohepriester steht und dieser fragt ihn, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, da antwortet Jesus, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels sehen. Dieses Wort Menschensohn war eine Bezeichnung aus dem Buch Daniel für Gott selber, für den versprochenen Retter. Und als Jesus dieses Wort gebraucht, manche sagen hier an dieser Stelle, naja, Jesus würde ja sagen, ja, du sagst das, aber eigentlich meine ich das gar nicht. Aber als Jesus dieses Wort gebraucht, Menschensohn, da wissen der Hohepriester und seine Priester sofort Bescheid und sagen, das ist Gotteslästerung. Denn du sagst ja, du bist Gott. Noch deutlicher wird es in einer Aussage, die Jesus macht. Er sagt, finde ich ganz spannend, ehe Abraham wurde, bin ich. Achtet mal auf diese Formulierung. Man könnte ja sagen, okay, ehe Abraham geboren wurde, da war ich schon längst da. Aber Jesus sagt, ehe Abraham wurde, erinnert euch das an was? Eigentlich sagt er, ehe Abraham wurde, ich bin Jahwe. Ich bin. Und die Juden, die das gehört haben, sind ausgerastet. Und alle Ich-Bin-Worte von Jesus knüpfen genau da an. Jahwe, ich bin. Jesus sagt nicht, ich zeige dir den Weg. Ich erkläre dir die Wahrheit. Und ich bringe dir das Leben, das dich erfüllt. Sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Also wenn du den Weg suchst, dann suchst du eigentlich mich. Und wenn du die Wahrheit suchst, ich bin's. Und wenn du das Leben suchst, das findest du bei mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Durch mich wirst du auferstehen. Und später fragen ihn die Leute, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Also was sollen wir tun, damit wir so handeln, wie Gott das möchte? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt. Und Glauben im jüdischen Sinne ist immer Ausdruck einer Beziehung, also mit Jesus leben, ihn besser kennenlernen. Der christliche Glaube ist nicht irgendwelche Gebote halten, auch nicht nur von Meinungen überzeugt sein, sondern die Beziehung zu einer Person. Zu Jesus selber, der wahrer Mensch ist und wahrer Gott. Und dann fragte Jesus seine Jünger einmal, was sagen denn die ganzen Leute, wer der Menschensohn sei? Und sie sprachen, naja, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Der war kurz vorher geköpft worden und naja, du bist vielleicht der auferstandene Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Und dann stellt Jesus die zentrale, alles entscheidende Frage, die auch uns, die er dir und mir stellt und die für viele zum Stein des Anstoßes und zum Ärgernis wird. Aber du kommst nicht drum herum, sie für dich zu beantworten. Er fragt sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sagst du, dass ich bin? Bin ich nur irgendein besonderer Mensch oder bin ich Gott? Wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, dann hätte er keine Kraft, uns zu retten. Und wäre er nur Gott gewesen, dann wäre er sicherlich ein schönes Vorbild, aber das hätte eh keiner von uns jemals erreichen können. Da antwortet Simon Petrus und spricht, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was sagt denn ihr, dass ich sei? Jetzt gibt es noch eine zweite Gruppe von Menschen. Denn als Jesus gelebt hat, da hat er auch jede Menge Menschen angezogen, die von ihm fasziniert waren. Besonders die Sünder, die Ausgestoßenen, die am Rand standen. Und das werden wir uns in unserer Predigtreihe auch noch mehr anschauen. Jesus hat Menschen geheilt. Er hat ihnen neuen Wert zugesprochen, ihnen eine neue Perspektive gegeben. Er hat auch diese Menschen nicht einfach in ihrer Schuld gelassen, nicht einfach so Schwamm drüber. Aber oft braucht er gar nichts zu sagen, weil die Leute wussten, dass sie in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Und sie waren so überwältigt von Gottes Liebe, so berührt von der neuen Chance, die sie erlebten, dass Gottes Liebe sie verändert hat. Und diese Faszination von Jesus hält bis heute an. Seine Liebe, Gottes Liebe, die durch ihn sichtbar wird, zieht Menschen an. Sie zieht Menschen in ihren Bann. Jetzt ist es so, dass wir ganz oft genau dieses Bild von Jesus im Kopf haben. Dieser liebe Jesus. Aber es gibt noch ein anderes. Wenn wir in den Berichten über Jesus Leben lesen, über sein Leben, dann können wir manchmal entsetzt sein, wie Jesus Menschen konfrontiert hat und sie sich über ihn geärgert haben. Und vor allem taten das die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und das waren die Frommen der damaligen Zeit. Deshalb nenne ich diesen Punkt mal Jesus, die Sünder und die Frommen. Und das Fatale an diesen frommen Menschen war, dass sie Jesus vor Augen hatten und all sein Tun und ihn eigentlich als Gott erkennen konnten. Und ich bin überzeugt davon, dass ihn viele als Gott erkannten. Aber es gab Dinge, die ihnen im Weg standen. Das ist zum Beispiel die Geschichte, dass Jesus eine Frau am Sabbat heilt. Und wie reagiert der Synagogenvorsteher? Stellt euch vor, heute ist ein heiliger Tag. Und Jesus ist hier und er heilt eine Person. Und ich als Synagogenvorsteher würde jetzt hingehen und würde sagen, Jesus, das ist alles total super, aber sorry, das war der falsche Tag. So waren die Pharisäer. Und was schwingt damit? Jesus konfrontiert diesen Mann mit seiner Haltung. Das ist die Angst, seinen Einfluss, seine Macht zu verlieren. Er hat das Sagen und bitte, alles geschieht nur so, wie er das möchte. Seine Macht ist ihm wichtiger als Gott selber. Er möchte keine Veränderung. Alles soll so bleiben, wie es ist, und er möchte die Kontrolle haben. Dann ist Jesus in Nazareth. Er predigt, die Menschen sind begeistert, die Herzen fliegen ihm zu. Könnt ihr euch auch wieder vorstellen, wie wenn Jesus hier heute Morgen stehen würde und er würde predigen und wir wären begeistert. Und auf einmal nimmt Jesus einen Kurs, der all das, was er vorher gesagt hat, wieder einreißt. Man könnte sagen, boah, Jesus, wir müssen noch mal ein bisschen Kommunikationspsychologie üben und so, das war jetzt nicht so sinnvoll. Gerade hattest du alle Leute dabei. Und jetzt sagt er, ihr habt ja alle gehört, dass ich in Kapernaum, wo ich vorher war, da habe ich viele Wunder getan. Und jetzt denkt ihr bestimmt, heute Morgen mache ich das bei euch auch. Ja, Jesus, ja. Nö, mache ich nicht. Und überhaupt, ich wollte euch nur mal sagen, ein Prophet, der gilt ja hier in seiner Heimatstadt sowieso nichts. Und er provoziert die Leute richtig und die Leute werden so sauer, dass sie ihn den Berg runterstoßen wollen. Jesus provoziert absichtlich, weil darin ihre Herzenshaltung deutlich wird. Jesus entspricht nicht ihren Erwartungen. Sie wollen an ihn glauben, aber nur, wenn er in ihr Schema passt. Wenn er so handelt, wie sie es wollen. Dann Matthäus 23, noch so ein Kapitel, was ihr eigentlich mal ganz lesen müsst. Das ist ein ganzes Kapitel, wo Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontiert. Sein Vorwurf ist, dass sie andere von Gott abhalten, weil sie künstliche Barrieren aufbauen. Und einmal ist Jesus dann bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Und damals war das so üblich, dass man sich vor dem Essen die Hände gewaschen hat. Und Jesus wusste das. Und er macht es nicht. Und der Pharisäer, der ihn da eingeladen hat, der sieht das und der wundert sich, aber der kommt gar nicht dazu, was zu sagen, denn jetzt legt Jesus sofort los und sagt, so seid ihr Pharisäer, ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüssel, aber ihr selbst seid in eurem Inneren voll von Raub und Schlechtigkeit. Ihr seid wie so Gräber, die außen schön sind und innen gammelt ihr. Und er macht so weiter und du denkst dir nur, Jesus, der hat dich doch zum Essen eingeladen. Und Jesus konfrontiert diesen Pharisäer damit, dass er mehr auf Äußeres als auf Inneres achtet. Dass sie auf der einen Seite so reden, und auf der anderen Seite was ganz anderes tun. Und Jesus sprengt soziale Grenzen. Er geht zu den Menschen, die andere mit Abschaum betrachten und die Frommen, die verachten ihn dafür. Kennen sie das Gebot nicht, den Nächsten zu lieben? Doch, aber sie reden sich raus. Sie deuten es um. Ja, sie sind die Frommen. Sie geben, sie tun. Sie tun Gutes, sie fasten, sie beten. Aber immer auch mit dem Blick auf die Anerkennung der Menschen. Sieht mich gerade jemand? Dann bin ich jetzt besonders fromm. Und dann sagt Jesus was ganz Krasses in Matthäus 10, die Verse 34 und 35. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Moment mal, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Bringt Jesus nicht Frieden? Ja, er bringt Versöhnung zwischen Menschen. Versöhnung mit Gott. Inneren Frieden. Aber er sagt auch, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst es nicht allen recht machen. Wenn du an mich glaubst und so lebst und das sagst, dann werden Menschen anecken. Und manche hier in diesem Raum haben das erlebt. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt, dass Menschen entzweit werden. Und das Schwert ist hier nur das Bild dafür, dass etwas getrennt wird. Und Jesus sagt, genau das wird passieren, wenn du an mich glauben willst. Ich sag's dir vorher. Du kannst es nicht allen recht machen. Wenn du das versuchst, das wird nicht klappen. Und ich konfrontiere dich mit deiner Bequemlichkeit, da wo du es versuchst. Da, wo du vielleicht versuchst, die ganze Zeit dein Ansehen zu schützen. Wenn du mit mir leben willst, dann wird beides nicht klappen. Und schließlich, da konfrontiert Jesus sogar seine eigene Familie. Die will mal zu ihm und er sagt, wer ist denn meine Mutter und wer sind meine Brüder? Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Liebt Jesus seine Familie nicht? Doch, er liebt sie. Das wird an anderen Stellen deutlich. Aber warum macht Jesus das alles? Ich will mal so sagen, wenn dein Kind an der Autobahn spielt, dann wirst du nicht hingehen und wirst sagen, ach liebes Kind, wollen wir nicht mal gucken, ist so gefährlich hier, wir könnten vielleicht woanders hingehen, ich mache dir mal einen schönen Vorschlag und wenn du willst, kannst du ja mal drüber nachdenken und dann kommst du mit und ansonsten ist auch in Ordnung, wenn du da weiterspielst. Nein, dann wirst du dein Kind nehmen und du wirst ziemlich deutlich, weil du es schützen willst, weil du es liebst. Und Jesus konfrontiert die Frommen seiner Zeit und auch seine Familie an dieser Stelle so deutlich, um sie aufzuwecken und um ihnen ihre Herzenshaltung vor Augen zu führen und um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht, dass sie nicht in ihren Gedankengebäuden verstrickt bleiben. Und wir lesen das immer wieder, dass Pharisäer dann zu Jesus kamen und auch später, dass viele Pharisäer tatsächlich an Jesus geglaubt haben. Aber andere auch nicht. Jesus tut das, weil er sie liebt und weil er sie aus dem Gefängnis ihrer Frömmigkeit befreien will, dass sie davon abhält, Jesus zu begegnen. Noch eine letzte Situation, da erzählt Jesus wieder was Krasses. Und ich denke so, die Leute könnten ja mal nachfragen, Jesus, wie meinst du das denn? Das ist genauso wie bei den Gleichnissen, die Jesus erzählt. Da könnten die Leute ja mal nachfragen, Jesus, wir verstehen es nicht, erzähl doch mal. Und Jesus macht das vielleicht auch manchmal so, um zu schauen, wen interessiert es denn wirklich? Oder wer ist einfach nur oberflächlich an irgendwelchen Wundern interessiert? Und dann sagen die Leute, nein, das geht uns zu weit. Und ich denke so drüber nach, ja, wenn ich heute Morgen hier etwas erzähle und von den 150 Leuten, die heute Morgen hier sind, würden jetzt auf einmal 100 Leute aufstehen und würden sagen, danke, das war's, ich gehe. Wow, ich glaube, ich würde mir Gedanken machen, was habe ich denn da jetzt gerade gesagt? Kommt doch mal zurück, ich erkläre euch das nochmal ein bisschen anders. Vielleicht wollt ihr doch bleiben. Ja? Und da heißt es, der Großteil geht weg. Und Jesus scheint damit kein Problem zu haben. Im Gegenteil, er dreht sich um zu den Verbliebenen und sagt, und, wollt ihr auch noch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und Und dann kommt dieser bekannte Ausspruch von Petrus und sagt, der sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollten wir gehen? Wenn Jesus so zu den Frommen und seiner Familie spricht in der damaligen Zeit, wisst ihr, das sind wir heute. Wer sind denn die Frommen unserer Zeit? Wer gehört denn zur Familie Gottes? Und Jesus möchte nicht, dass wir an ihm vorbeileben. Er liebt uns. Deshalb konfrontiert er auch uns von Zeit zu Zeit, weil ich glaube, wir so schnell dahin kommen, dass Glaube keine Beziehung mehr ist, sondern so zu einer Routine wird. Wir können Jesus nicht töten, wie die Leute das damals getan haben. Aber wenn wir uns über ihn ärgern, dann können wir seine Stimme in uns zum Schweigen bringen. Wo geht's im Glauben um uns und nicht um Gott? Wo geht es um unsere Sicherheit, unsere Bequemlichkeit, unsere Position, unser Ansehen? Wo darum, dass Gott in deinem Leben vielleicht so handeln muss, wie du das erwartest, deinen Erwartungen entsprechen muss? Und wenn er das nicht tut, dann wenden wir uns ab. Manchmal beobachte ich das so in christlichen Kreisen, da passiert irgendwas in anderen Gemeinden und da gibt es sofort Christen, die aufstehen und sagen, also das kann nicht Gott gewesen sein. Und ich denke mir so, hey, woher weißt du das? Nur weil Gott anders handelt als bei dir in der Gemeinde? Oder ich bin enttäuscht, weil Gott scheinbar in meinem Leben nicht so eingreift, wie ich das gerne hätte. Weil sich die Situation jetzt nicht sofort ins Gute verändert. Weil ich nicht sofort gesund werde. Weil ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht auch in deinem Leben. Wo schauen wir auf andere herab oder meiden Menschen, so wie die Pharisäer das getan haben? Ich musste so an einen Bericht von Birgit Schilling, einer Autorin, denken, die in einer Aufatmen-Zeitschrift geschrieben hat. Sie war auf einer Pilgertour und war völlig am Ende und hat sich irgendwo hingesetzt. Und dann kommt da so eine voll tätowierte, gepierste, junge Dame und sagt ihr, ey, Gott ist doch hier und Gott geht mit uns. Und für die Birgit Schilling war das wie so ein Wort Gottes in ihre Situation. Und hinterher sagt sie, ich habe mich so geschämt. In meinem normalen Leben, mit meiner normalen Kraft, hätte ich wahrscheinlich auf diese Person herabgeschaut und hätte gesagt, was will die mir denn schon sagen? Na, die muss vielleicht mal lernen, was Glauben bedeutet und an ihrem Äußeren arbeiten. Wo müssen wir Jesus vertrauen und uns ihm ganz zur Verfügung stellen? Wo müssen wir den Schein ablegen, so wie Jesus das bei den Pharisäern konfrontiert und ihm unser Innerstes hinhalten und auch ehrlich voreinander werden mit unserer Bedürftigkeit, unserer Not, dass wir uns nicht schämen brauchen, weil er uns liebt. Jesus hat Menschen fasziniert, damals und heute, aber sie haben sich auch an ihm gestoßen. Und in unserer Gottesdienstserie werden wir dieser Faszination noch mehr auf die Spur kommen. Heute Morgen haben wir gesehen, es gibt eigentlich nur zwei Reaktionen, vielleicht noch eine dritte. Entweder du erkennst ihn als Gott an und lädst ihn in dein Leben ein, du fällst vor ihm nieder und betest ihn an, oder du drehst dich um und gehst weg. Wer sagst du, dass ich bin? Und willst du auch gehen, wenn Jesus dich liebevoll konfrontiert? Es gibt noch eine dritte Reaktion, nämlich dann, wenn du Jesus gerade erst kennenlernst. Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer mich von offenem Herzen sucht. Thomas, von dem ich vorhin dieses Zitat gebracht habe, der wurde auch der Zweifler genannt. Und Zweifel sind bei Jesus willkommen. Jesus hat Thomas nicht einfach vor die Tür gesetzt, sondern hat gesagt, du bist willkommen, ich gehe auf deine Zweifel ein. Aber mach dich auf die Suche und stell deine Fragen. Und nutz diese Fragen nicht, um Jesus nur immer weiter vor dir herzuschieben, wenn du weißt, dass du eigentlich einen Vertrauensschritt auf ihn zumachen solltest. Wir wollen jetzt Gott gemeinsam anbeten. Und die ersten zwei Lieder, das sind so etwas wie zwei Bekenntnisse. Das erste heißt, was für ein Gott was für ein Mensch. Und das zweite ist ein gesungenes Glaubensbekenntnis. Und dann wollen wir zum Abendmahl kommen und uns vor Augen führen, was Jesus getan hat. Dass er für uns Sünder gestorben ist, für Menschen wie du und ich. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten. Wir können ihm unser Innerstes hinhalten. Wir brauchen nichts vormachen. Jesus liebt uns und er ist genau deswegen gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist und dass er retten möchte. Für wen haltet ihr mich?